Mein Thema heute ist vielleicht ein bisschen sonderbar, wenn Fragezeichen Halt geben. Oder man kann sagen, wenn Fragezeichen den Glauben stärken. Das klingt fast nach Widerspruch. Hä? Fragezeichen sollen meinen Glauben stärken. Fragezeichen sollen Halt geben. Fragezeichen sind doch ein Ausdruck von Unsicherheit, von Infragestellen. Wieso sollen Fragezeichen Halt geben? Aber es gibt auch Fragen, die Bewunderung, Staunen, Dankbarkeit, sogar Anbetung ausdrücken. Wenn ich zu meiner Frau sage, Schatz, wie kommt es, dass du so hübsch bist? Dann ist das eigentlich keine Frage, sondern ein Ausdruck von Bewunderung, von Freude an meiner Frau. Ich habe mich diese Tage wieder gefragt, wie kommt es, dass gerade ich Jesus kennenlernen durfte? Dass gerade ich mit vielen anderen zusammen Gott kennen darf, zu Gott gehören darf. Ich hätte ja genauso gut irgendwo in Afrika oder in Nordkorea oder in Slums von Sao Paulo geboren werden können und keine Möglichkeit haben können, etwas von Gott zu hören. Wie kommt das? Eine Frage, aber eigentlich ist es keine Frage, sondern ein Ausdruck der Dankbarkeit. Wie kommt es, dass es unserem Land so gut geht, obwohl so viel Gottlosigkeit da herrscht? Obwohl so viel gegen Gott getan wird, geredet wird? In Bad Gandersheim gab es vor 2 Sonntagen, denke ich, die erste Love Parade diesen Christopher Street Day, CSD-Tag in Südniedersachsen, in Bad Gandersheim, in einem kleinen Ort von 6.000 Einwohnern. Wie kommt es, dass Gott noch so viel Gnade schenkt? Wie kommt es, dass Gott nicht schon längst Gericht ausgeübt hat auf diese Welt oder auf unser Land? Wie kommt es, dass es uns noch so gut geht? Fragen. Ich möchte uns da einen Abschnitt lesen und ich denke, wenn ihr diesen Abschnitt lest und hört, werdet ihr wissen, was ich meine. Römer 8, die Verse 31 bis 35, ein sehr bekannter Abschnitt, aber den möchte ich mir heute mit euch ein bisschen ansehen. Römer 8 ab Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und da möchte ich mal stehen bleiben, der Abschnitt geht weiter. In Vers 39 heißt es dann noch einmal, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist? Also man kann sagen, dieser Abschnitt besteht fast nur aus Fragen. Und es sind keine Fragen in dem Sinn, wie ihr gemerkt habt, wo Paulus irgendwas in Frage stellt oder unsicher ist. Im Gegenteil, es sind sogenannte rhetorische Fragen, bedeutet, es sind nur Formfragen. Es sind Fragen, in denen die Antwort eigentlich schon enthalten ist oder wo die Antwort schon klar ist, aber dem Staunen und der Bewunderung einen besonderen Ausdruck zu geben, wird das in Form einer Frage, nur um der Rhetorik willen, in Form einer Frage formuliert. Und es fällt auf, wie schon gleich dieser erste Satz mit einer oder dieser Abschnitt mit einer Frage beginnt. Dieser Abschnitt wird eingeleitet von einer Aussage und Frage des Staunens. Was wollen wir nun hierzu sagen? So nach dem Motto, da verschlägt es einem die Sprache. Was soll ich da noch sagen? Das kann man entweder, oder das sagen wir entweder, wenn wir über etwas staunen, über etwas, von etwas total überrascht sind, etwas unfassbar finden, im positiven Sinne, aber genauso, wenn wir über eine Sache im negativen Sinne erstaunt sind und verärgert sind und es nicht fassen können, was da passiert, kann man auch im Blick auf die Politik sagen, es verschlägt einem die Sprache, dass so schnell nach den Wahlen Wahlversprechen gebrochen werden und unser Kanzler sogar als Lügenkanzler bezeichnet werden kann, weil er einfach vor der Wahl gelogen hat. Was sollen wir noch hierzu sagen? Nee, aber das ist nicht mein Thema heute, sondern im Blick auf Gott. Man kann nur schweigend staunen, indem man es glaubt, indem man Gott anbetet angesichts dieser Fragen. Angesichts dieser Fragen kann man nur feststellen, diese Fragen geben mir aufgrund ihrer so klaren Antworten Halt. Diese Fragen sind eigentlich die Grundfragen unseres Glaubens, die Grundlage unseres Glaubens. Fragen, die die Grundlage sind. Und gerade, ich habe fast den Eindruck, dass Paulus hier in die Anbetung kommt. Es sind Fragen der Anbetung. Wenn du mal Anlass oder Anleitung zur Anbetung suchst oder Paulus bei der Anbetung zuhören möchtest, dann lies einfach diesen Abschnitt noch einmal und du wirst merken, du wirst angesteckt. Paulus staunt über Gott. Paulus dankt Gott. Paulus ist begeistert von Gott. Paulus kommt zu dem Schluss, ja, wer hat noch Worte, um das noch irgendwie zu erklären oder zu beschreiben? Was wollen wir nun hierzu sagen? Und die zentrale Aussage dieses Abschnittes und im Grunde letztlich die umfassende Antwort auf diese Fragen ist, Vers 34, Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der uns auch vertritt oder der auch für uns eintritt. Christus ist es doch. Christus ist es doch, der alles gegeben hat. Er ist gestorben, aber er hat in seiner Auferstehung seine Macht erwiesen. Er hat sich zu Rechten Gottes gesetzt, in seiner Autorität und Macht, in seiner Souveränität, um zu beweisen, oder nicht nur um zu beweisen, aber weil er Gott ist, hat er sich selber das Leben wieder zurückgeholt und ist wieder von selber an den Ort gegangen, den er schon früher hatte, weil er eben Gott ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der uns da vertritt, dich und mich. Wie großartig ist das doch? Dieser Vers ist wie ein Nagel, an dem das ganze Bild dieses Abschnittes hängt. Alles, was diesen Abschnitt ausmacht, hängt an diesem Nagel sozusagen. Das Kreuz von Golgatha. Das Kreuz, an dem Gott seine Liebe zu uns bewiesen hat, an dem Jesus seine Liebe zu uns bewiesen hat. Und ich weiß nicht, ich kenne nicht alle hier in diesem Raum, aber sollte jemand hier sein, der das noch nicht für sich persönlich angenommen hat, Jesus Christus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld selber getragen hast, damit ich Vergebung meiner Sünde bekomme und ewiges Leben haben kann. Sollte jemand da sein, der das noch nicht gemacht hat, möchte ich dich herzlich auffordern, möchte ich sie herzlich auffordern, diesen Schritt heute zu tun. Jesu Liebe, die Liebe Gottes anzunehmen für sich persönlich und dadurch Kind des lebendigen Gottes für alle Ewigkeit zu werden. Heute ist eine großartige Gelegenheit dazu und ich denke, dass Gott durch diese Predigt gerade jetzt zu Ihnen spricht und Ihnen eine Chance gibt, dieses Rettungsseil zu fassen Weil Gott sagt, dass er einmal die Welt richten muss. Und er wird alle Menschen richten, die sich gegen ihn gewendet haben, die nicht zu ihm gehört haben, die mit ihrer Sünde nicht Klarheit geschaffen haben beim Kreuz von Jesus. Also wir merken, es sind die grundlegenden Fragen unseres Glaubens. Und deren Antwort soll uns wirklich in Fleisch und Blut sitzen. Diese Antwort muss unseren Glauben prägen und stärken. Diese Fragen, die letztlich nur eine Antwort haben, die sich in Jesus Christus konzentrieren und die absolut notwendige Fragen sind, berechtigte Fragen sind. Notwendig, sie wenden die Not. Sie wenden die Not der Seele. Sie wenden die Not der Verzweiflung. Sie wenden die Not der Angst. Gerade in einer Zeit wie dieser. Ich habe gerade diese Tage im Internet in einer Schlagzeile gelesen, da fragt sich ein italienischer Gastwirt vom Gardasee, was ist mit den Deutschen los? Die Deutschen sind so traurig in letzter Zeit. So kenne ich sie gar nicht. Ich meine, deutsche Angst ist ja berühmt, aber in diesen Tagen anscheinend besonders. Und wenn das sogar im Ausland bei Touristen, die eigentlich im Urlaub fröhlich sein sollten, auffällt, dann ist wirklich irgendetwas nicht in Ordnung. Also wenn Paulus hier uns Fragen in den Raum stellt, die uns Halt geben können, die unseren Glauben stärken können, dann lohnt es sich, diese Fragen anzusehen. Und es sind fünf an der Zahl, oder die fünf wesentlichen möchte ich hier erwähnen. Erstens, Vers 31, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Ist Gott für uns? Also hier stellt Paulus diese Wahrheit, diese absolut unumstößliche und nachweisbare Wahrheit in den Raum. Gott ist für uns. Und wer Gott anklagt, dass er das Böse zulässt oder dass er etwas gegen uns hätte oder nicht auf uns sorgen würde oder so, der täuscht sich. Gott ist für uns und der beste Beweis diesbezüglich ist Christus, sein Sohn. Und die meisten von uns wissen, dass seinem Sohn auch der Name Immanuel gegeben wurde, schon im Alten Testament. Immanuel heißt Gott mit uns, das heißt Gott für uns, Gott bei uns und so weiter. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott die höchste Instanz des Himmels und der Erde ist, die höchste Macht, die es überhaupt gibt, wer kann dann gegen uns sein? Und jetzt höre ich schon die Fragen, hey, es sind doch so viele Menschen gegen uns. Der Teufel selbst ist doch gegen uns. Wie kann diese Frage überhaupt so formuliert werden? Aber noch nicht einmal der Teufel kann uns das nehmen, was Gott uns gegeben hat. Menschen schon sowieso nicht. Aber das, was uns Gott gegeben hat, das, was Gott für uns ist, ewige Wahrheiten und Tatsachen und Werte und ein ewiges Leben, kann uns keine Macht der Finsternis nehmen. Wir denken leider viel zu kurzsichtig und denken immer nur an unser körperliches Leben. Und hier in dieser Frage sind nicht Menschen gemeint. Und da lernen wir wieder ein Prinzip der Hermeneutik, also wie wir Bibel auslegen können. Wir können nicht nur anhand dieser Frage die Bibel auslegen und sagen, die Bibel sagt doch, niemand kann gegen uns sein, aber so viele Menschen sind gegen uns, somit stimmt die Bibel nicht. Ja, aber was sagt die Bibel sonst noch? Und die Bibel zeigt uns von einem Deckel bis zum anderen letztlich, aber erst recht im Neuen Testament, wie natürlich Christen verfolgt werden. Sogar gegen Jesus waren Menschen und haben ihn gekreuzigt und haben ihn gehasst und haben ihn verfolgt und haben Lügen über ihn geredet. Menschen werden gegen uns sein. Aber es geht doch gar nicht darum, dass Menschen uns das körperliche Leben nehmen können. Das ist sowieso sowas von zerbrechlich, sowas von vergänglich. dass es sich gar nicht lohnt, zu viel Aufmerksamkeit unserem körperlichen Leben zu geben. Viel, viel wichtiger ist, nach dem zu trachten, wie es Paulus sagt, was droben ist, was ewig ist, was Gott uns gegeben und bereitet hat, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass wir Miterben von Jesus sein dürfen, dass wir einmal ewig bei Gott sein dürfen. Wer kann dagegen uns sein? Wer kann uns das nehmen? Noch nicht einmal irgendeine Macht des Bösen, weil Jesus sogar die besiegt hat. Es kann also sein, dass Menschen dir vielleicht das körperliche Leben nehmen. Und noch nie waren Christen so verfolgt wie heutzutage. Und es wird wahrscheinlich noch schlimmer kommen, gehe ich mal davon aus, und es zeichnet sich einiges ab. Auch hier in Westeuropa. Es gibt aber mehr als das körperliche Leben. Es gibt mehr. Nur zur Erinnerung, die 12 Apostel haben außer Johannes alle den Märtyrertod für Jesus sterben müssen. Man hat ihnen das Leben genommen. Es waren Menschen gegen sie. Also kann nicht das gemeint sein, wenn wir hier lesen, wer kann gegen uns sein? Es gibt mehr als das körperliche Leben. Gott ist für uns, Gott ist für mich. Er ist der Größte und Stärkste, sage ich noch einmal, der Allmächtige, der Herr der Heerscharen, der bestmögliche Vater, mein guter Hirte. Wer kann gegen uns sein? Er ist aber auch der, der mich nicht vergisst, dem ich vertrauen darf, der weiß, was er tut. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Über Menschen, über Umstände, über Gefahren, über Nöte und übernatürliche Mächte. Mir ist alle Gewalt gegeben. Ist dieser Jesus Christus, der das sagt, dein persönlicher Herr? Dann kannst du mit Fug und Recht fragen, wenn dieser Herr für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und frage das aus Überzeugung, frage das aus Anbetung, frage das, indem du zeigst, dass es dir Halt gibt und es wird dir noch mehr Halt geben. Und wir müssen in einer Zeit wie dieser und je länger, je mehr uns diese Frage stellen. Die Umkehrfrage gilt aber auch. Wenn Gott nicht für dich ist, wer kann dich dann retten? Wenn Gott für uns ist, sind die Kinder Gottes gemeint, nicht alle Menschen. Wie wir sagten an vielen Stellen, wem Gott widersteht, er widersteht zum Beispiel den Stolzen, steht absolut in der Bibel. Gott ist nicht für die Stolzen. Er ist nicht für die Arroganten. Er ist nicht für die, die meinen, ihn nicht zu brauchen, ihn ignorieren zu können, ihm ins Angesicht zu widerstehen. Gott ist für die, die zu ihm gehören. Und wenn Gott nicht für dich ist, dann könnte man fast sagen, dann gnade dir Gott. Und dann kommt man ja wieder auf den richtigen Punkt. Dann brauchst du höchstens noch Gottes Gnade, was anderes kann dich nicht retten. Gott wird nämlich letztlich gegen die sein, die ihn abgelehnt haben. Der Zorn Gottes bleibt auf ihnen, sagt uns die Bibel. 1. Petrus 3, Vers 12, das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, welche Böses tun. Oder Hebräer 10, Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, das muss hier auch gesagt werden. Also wir merken bei dieser Frage, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein, geht es um Gottes Größe, um Gottes Macht, um Gottes Autorität. Klammere dich daran und diese Frage wird dir Halt geben. Diese Frage wird deinen Glauben stärken. Zweitens, wie sollte Gott uns mit Christus nicht auch alles schenken? Wenn er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns hingegeben hat, wenn er ihn für uns hat kreuzigen lassen, damit er die Strafe für uns trägt, wie sollte er sich dann lumpen lassen? Wie sollte er uns dann nicht auch alles andere schenken? Wie sollte er dann nicht auf uns sorgen? Wie sollte er uns dann vergessen? Wie sollte er uns da vernachlässigen? Wenn er das Kostbarste, das Teuerste, was er hatte, seinen einzigen Sohn für uns geopfert hat. Weil Gott für uns ist, tut er alles für uns. Wie kann es auch anders sein? Es kann doch nicht sein, dass Gott für uns ist und uns dann Sachen vorenthält. Und wir merken, wie eine Frage die andere ergibt. Du und ich, wir haben einen Platz in Gottes Herz. Gott ist für uns und er hat Christus für uns gegeben. Darum ist es undenkbar, dass Gott uns im Stich lässt, dass er uns jemals vergessen könnte. Gott weiß, dass wir nicht nur Vergebung und Rettung brauchen, sondern auch viel, viel mehr für unseren Alltag. Und so hat er nicht nur dafür gesorgt, dass wir gerettet sind, sondern er will uns auch alles andere schenken. In unserem Alltag. Kraft und Weisheit und Bewahrung und Führung und Gesundheit und Erfolg, Segen. Alles, was wir sonst im Leben brauchen. Wir brauchen ja nicht nur Vergebung unserer Sünden. Natürlich ist das die Basis. Wie sollte Gott uns nicht auch alles andere schenken? Könnten wir einen Vergleich nehmen, einen schwachen Vergleich eines Vaters, einer Mutter? Wie sollte ein Vater, eine Mutter nicht alles für sein Kind tun? Es ist doch sein Kind. Wie sollte er da Abstriche machen im negativen Sinn? Natürlich müssen wir Abstriche machen als Eltern, weil wir wissen, was unseren Kindern schlecht tut. Und so macht es auch Gott mit uns. Aber Gott ist der Reiche, der Reichste überhaupt. Er hat alles, was wir brauchen. Er weiß, wie es uns geht. Und er will es uns geben, nach dem Reichtum seiner Gnade, wie es die Bibel sagt. Gott hat alles, Gott weiß, was wir brauchen, Gott will es uns geben, Gott ist gut. Wie sollte uns Gott nicht alles schenken, wenn er sogar seinen Sohn geopfert hat? Also wir merken, hier geht es wirklich um dieses Opfer, das Gott gebracht hat, und um die Fürsorge, die Gott uns gegenüber ausübt. Und wiederum eine Frage, die uns Halt gibt. Eine Frage, die wir uns am besten jeden Morgen stellen dürfen. Wenn Gott Christus seinen Sohn für uns gegeben hat, wie sollte er nicht auch diesen Tag kennen, der vor mir steht? Diese Herausforderungen, vor denen ich stehe. Wie sollte er nicht wissen, wie es mir persönlich jetzt gerade geht und was ich gerade an Körper, Seele und Geist brauche? Wie sollte er sein Wort nicht erfüllen, wo er mir versprochen hat, dass er da ist für mich? Und ihr merkt, diese sind wirklich Grundlagen unseres Glaubens, die wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen dürfen. Gerade in einer Zeit wie dieser, gerade in Herausforderungen, wie sie in dieser Zeit da sind. Und wenn uns Gott etwas verweigert, was wir gerne hätten, wenn wir seine Wege nicht verstehen, wenn Gott etwas zulässt, womit wir nicht gerechnet haben, was wir nicht einordnen können, dann gilt immer noch, dass Gott höhere Gedanken hat als wir, dass uns, die wir Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden, dass Gott Gedanken des Friedens mit uns hat, dass Gott ein Ziel mit uns hat und er weiß, was er tut. Und damit dürfen wir ihm vollends vertrauen. Drittens, wer will gegen uns Jesusgläubigen, uns Jesusnachfolger, wer will gegen uns Anklage erheben? Vers 33. Gott rechtfertigt uns. Wenn Gott uns durch das Blut seines Sohnes gerecht gesprochen hat, wenn er sagt, Kind, mit dir ist alles in Ordnung, denn deine Schuld ist vergeben, du bist rein vor mir. Wer kann noch Anklage erheben gegen uns, sagt Paulus. Wer kann es wagen, Gott zu sagen, nö, das ist nicht so. Komm, wer will gegen uns Anklage erheben? Weil kein Geringerer als Jesus für unsere Sünde und Schuld bezahlt hat, weil er den Teufel und seine Dämonen entwaffnet hat. Darum gibt es keine Anklage für die, die in Christus Jesus Reinigung, Vergebung ihrer Schuld, ewiges Leben empfangen haben. Wer kann es wagen, uns vor Gott anzuklagen, wenn ich die Sache mit Gott schon längst bereinigt habe? Gott ist es doch, der rechtfertigt, sagt Paulus hier in Vers 33. Wer kann es wagen? Natürlich versucht es der Teufel immer wieder. Er klagt sogar uns manchmal auch persönlich an, nicht nur bei Gott, und sagt, hey, weißt du, damals hast du das und das gemacht. Meinst du, dass das wirklich vor Gott vergeben ist? Das sind so seine Tricks. Er ist der Vater der Lüge. Er bringt uns Dinge vor, die nicht stimmen, die ich schon längst geklärt habe. Und gerade in heutigen Tagen, anhand dessen, was ich vorhin beschrieben habe und was in der Welt so abgeht, zeigt sich, wer am Werk ist. Der Vater der Lüge. Jesus nennt ihn so in Johannes 8. Wenn Gott uns durch das Blut seines Sohnes, sage ich noch einmal, damit uns das durch und durch geht, wenn Gott uns durch das Blut seines einzigen Sohnes gerecht gesprochen hat, dann kann die Reinigungskraft dieses Blutes von Jesus niemand mehr ausschalten. Da muss die Hölle das akzeptieren, weil Gott den Preis bezahlt hat. Aber über Sünde, die wir nicht bekannt haben, über Sünde, die wir akzeptieren, über Sünde, die wir dulden, wird uns der Teufel zu Recht anklagen. Und da hat Jesus auch keine Antwort drauf, wenn wir das nicht vor ihn gebracht haben, wenn wir das nicht vor ihm bereinigt haben, dann steht diese Anklage. Also hier merken wir, geht es um Gottes unantastbare Rechtsprechung, um diese Rechtfertigung, um diesen Begriff der Gerechtigkeit vor Gott. Wir merken, somit ist Christsein keine Religion, sondern Christsein ist sogar eine rechtliche Angelegenheit. Da geht es um Rechtsprechung. Da geht es um Schuld und um Strafe. Ob diese Strafe geleistet wurde für die Schuld oder nicht. Ob die Schuld bezahlt wurde oder nicht. Ob die Schuld vergeben ist oder nicht. Das ist eine rechtliche Angelegenheit. Das ist nicht eine Gefühlssache, das ist nicht eine religiöse Sache, sondern das ist eine Rechtssache. Darum ist eben auch dieser Ausdruck so wesentlich im Neuen Testament. Es kommt nicht darauf an, was meine Gefühle sagen, was meine Gedanken sagen, was Menschen über mich sagen, was der Teufel über mich sagt. Es kommt darauf an, was Gott über mich sagt. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und wenn Gott mir meine Schuld vergibt, wer will es wagen, gegen mich Anklage zu erheben? Viertens, wer will uns verurteilen? Wieder um einen Rechtsbegriff. Auf Anklage folgt meistens Verurteilung, wenn die Anklage rechtmäßig ist. Also Verurteilung ist etwas Endgültiges, in Gottes Augen etwas Ewiges. Verurteilung. In Jesaja 50, Vers 9 heißt es, siehe, Gott, der Herr, steht mir bei. Wer will mich denn verurteilen? Oder Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Oder keine Verurteilung mehr. Steht hier, so fängt dieses Kapitel an, aus dem ich gelesen habe, aus dem wir gelesen haben. Weil uns in Jesus schon niemand anklagen kann, ist eine Verurteilung völlig ausgeschlossen. Wenn die Anklage nicht stimmt, weil ich das schon längst vor Gott bereinigt habe, ist eine Verurteilung, da steht die Frage nicht im Raum von Verurteilung. Gott verdammt uns nicht. Er bietet uns Rettung und Vergebung an. Er wird einmal, wie gesagt, die verdammen, die diese Rettung und Vergebung nicht angenommen haben. Und darum, wenn jemand in die Hölle geht, ist es nicht, weil Gott ihn in die Hölle schickt, sondern weil er die Rettung nicht angenommen hat. Also es liegt nicht an Gott, sondern an uns, ob wir sein Rettungsangebot angenommen haben. Wenn ein Mensch verloren geht, geht er nicht wegen seiner Sünde verloren, sondern weil er die Vergebung nicht angenommen hat. Weil er die Chance nicht wahrgenommen hat, mit seiner Sünde, seine Sünde zu klären vor Gott. Das ist ja das Großartige, das ist ja das Evangelium, die frohe Botschaft. Gott hat etwas getan, Gott ist uns entgegengekommen, Gott hat den ersten Schritt getan, Gott hat alles, aber restlos alles eingesetzt, damit wir Vergebung unserer Schuld bekommen und damit die Tür zum Himmel offen steht. Wer will uns verurteilen, wenn keine Anklage bestehen kann, wenn unsere Schuld vergeben ist. Christus wurde von Gott dahingegeben, steht in Vers 32. Sehr, sehr, ich will mal sagen, anbetungswürdiges Wort, wo wir Gott anbeten müssen. Gott hat seinen Sohn dahingegeben. Er ist gestorben, auferweckt, sitzt zu Rechten Gottes, vertritt uns, die wir seine Jünger sind. Jesus ist unser Fürsprecher beim Vater, 1. Johannes 2, Vers 1. Wer will verurteilen? Keiner. Es gibt niemanden, der verurteilen kann, wenn Gott dich gerecht gesprochen hat. Aber wenn Gott dich nicht reinigt und rechtfertigt, dann wirst du verdammt werden, sagt die Bibel sehr offen. In den Einleitungsworten zum Abendmahl lesen wir in 1. Korinther 11, Vers 31, wenn wir uns selbst richten, werden wir nicht gerichtet werden. Sehr wichtiges Wort, das oft überlesen wird. Wenn wir uns selbst richten, das heißt, wenn ich eingestehe, dass ich eigentlich Strafe verdient hätte, dass ich schuldig bin, dann werden wir nicht mehr gerichtet werden, weil wir das Gericht, das über Jesus ergangen ist, angenommen haben. Und fünftens und letztens, die nächste Frage, die uns Halt gibt, die uns zum Staunen bringt, die uns zur Anbetung führt, die unseren Glauben stärkt, die ein Fundament unseres Lebens sein kann und soll. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Vers 34 und dann Vers 39, noch einmal, damit ja niemand das überliest. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist? Die in Christus Jesus ist. In Christus Jesus wurde die Liebe Gottes am deutlichsten. Und wer sagt Gott ja, aber mit Christus will ich nichts zu tun haben, hast da ein Riesenproblem. Denn die Liebe Gottes ist in Christus Jesus. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Gottes Liebe ist das Stärkste und Größte, was es gibt. Sich von ihm geliebt zu wissen, ist das Wichtigste, was ein Mensch wissen muss. Wovon ein Mensch überzeugt sein muss, was einem Menschen wirklich Halt gibt. Und erst recht angesichts dieser Frage, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Und diese Liebe Gottes zu beantworten, ist der wichtigste Schritt im Leben eines Menschen. Es gibt nichts Wichtigeres, als auf diese Liebe Gottes positiv zu reagieren und zu sagen, Gott, ich liebe dich auch von ganzem Herzen. Kannst du Gott das wirklich sagen? Kannst du Jesus das sagen? Angesichts dieser Fragen, und liest dir am besten heute Nachmittag oder heute Abend diese Fragen nochmal durch, so ganz persönlich, und denk persönlich darüber nach. Und hoffentlich kommst du in Anbetung. Hoffentlich kommst du zu dem Punkt, dass du sagst, was sollen wir da noch sagen? Gottes Liebe ist so irgendwie der Höhepunkt dieses Abschnittes. Es gibt nichts Höheres. Ich könnte jetzt nur über Gottes Liebe sprechen, was die Bibel und sonst noch darüber sagt. Aber schon im Alten Testament sagt Gott zu Israel, und wenn es mit dem Neuen Testament übereinstimmt, dürfen wir das auch auf uns beziehen. Jeremia 31, 3. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Das sagt Gott auch zu dir, so wie er es zu Israel sagt. Und passt zum Israel-Tag heute. Gilt für Israel. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir deine Gnade so lange bewahrt. Darum habe ich dir die Gnade erwiesen. Und die Gnade, sagt uns Johannes 1, Vers 12, ist in Jesus Christus geworden. Nicht Vers 12, sondern Vers 17, denke ich, ist. Gott hat uns seine Gnade in Christus erwiesen. Gott hat also seine Liebe nicht nur zugesagt, sondern er hat sie bewiesen. Er hat sie bewiesen. Wir wissen, wie das ist, wenn wir jemandem sagen, ich liebe dich, und dann in unseren Taten das Gegenteil zum Vorschein kommt, dann kann man es vergessen. Gott hat, obwohl sein Wort grundsätzlich wahr ist, wir dürften uns schon nur auf sein Wort verlassen, weil sein Wort die absolute Wahrheit ist. aber er hat die Liebe bewiesen, indem er das den höchsten Preis bezahlt hat. Sie ist so stark, dass uns nichts und niemand von ihr trennen kann, dass sie niemand zerstören kann. Aber, und jetzt kommt ein Aber, von Gottes Liebe kann uns nichts trennen. Gott liebt uns immer und Gott geht uns in seiner Liebe immer nach. Aber von Gott kann uns etwas trennen. Ich möchte sehr, sehr deutlich diesen Unterschied machen, weil wir manchmal auch in Liedern singen, das kann ich nicht mitsingen, so sehr die Lobpreislieder nett und schön sind. Aber wir haben sie in einigen Liedern, wo es absolut nicht stimmt, was wir da singen. Nichts kann uns von dir trennen. Stimmt nicht. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Aber Sünde trennt uns von Gott. Wenn du sündigst und in Sünde lebst, bist du von Gott getrennt. Er liebt dich zwar immer noch und versucht dich zu gewinnen und versucht dich zur Buße zu bewegen. Von Gottes Liebe kann uns nichts trennen, aber von Gott trennt uns die Sünde. Aber wenn wir negative Dinge in unserem Leben erleben, wie gesagt, Wege, die wir nicht verstehen, Leid, das wir tragen müssen, Menschen, die wir verlieren und wo wir nicht wissen, warum Gott das zulässt, und bei jedem von uns treten diese Fragen auf. Diese negativen Dinge sollten uns nicht zu dem Gedanken verleiten, zu meinen, Gott liebt mich nicht. Es sind Konsequenzen des Sündenfalls, der Trennung des Menschen von Gott, und manches Leid, manche Not, manche Krankheit müssen auch wir Christen ertragen. Aber grundsätzlich gilt, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Wenn keine übernatürliche Macht uns von Gott trennen kann, dann können es auch die irdischen Dinge nicht. Noch nicht mal der Teufel kann uns von Gott trennen. Noch nicht einmal irgendein Dämon kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und irdische Dinge, Umstände, Dinge, die unangenehm sind, sind kein Beweis, dass Gott uns nicht lieben würde. Darum gib der Liebe Gottes Raum in deinem Leben. Halte fest an der Liebe Gottes. Halte ihm dieses Wort vor, wenn du Gefahr läufst, daran zu zweifeln. Herr, in deinem Wort steht, nichts kann mich von deiner Liebe trennen. Ich glaube an deine Liebe, auch wenn ich das jetzt absolut nicht einordnen kann, was gerade passiert. Aber ich glaube an deine Liebe, weil dein Wort das sagt. Und du und deine Gedanken und deine Pläne sind viel, viel größer als mein kleiner, mickriger Verstand. Du bist Herr. Du machst keine Fehler. Du weißt, was du tust. Du bist vertrauenswürdig. Und darum kann ich nichts anderes als immer wieder nur in deine Arme laufen. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wenn Gott seinen Sohn für dich und mich gegeben hat, wie sollte Gott uns nicht doch alles andere schenken? Wer kann gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Wer kann die Auserwählten Gottes verurteilen? Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Fragen, die Halt geben, weil die Antwort inbegriffen ist. Weil wir die Antwort eigentlich alle wissen. Und wer sie noch nicht weiß, der soll Bibel lesen. Gott ist da für uns und Gott ruft dich und Gott streckt dir seine Arme entgegen, Gott streckt dir seine Hand entgegen und sagt, komm, vertraue mir, denn diese Fragen gelten auch dir. Halte dich daran, baue dein Leben drauf und verlass dich drauf, je länger, je mehr. Vater, wir danken dir so sehr für die Wahrheit deines Wortes. Und wenn selbst Fragen unseren Glauben stärken und uns Halt geben, wie solltest nicht du selbst uns Halt geben? Du, der ewige, allmächtige, große Gott, du, der allein wahre Gott, wir geben dir alle Ehre, wir beugen uns vor dir und beten dich in Ehrfurcht und Dankbarkeit und Liebe an. Und ich bete, Vater im Himmel, dass diese Wahrheiten in meinem Leben und im Leben meiner Geschwister hier, je länger, je mehr, von Tag zu Tag mehr an Substanz gewinnen, mehr und mehr die Basis unseres Glaubens werden, gerade im Alltag, wo wir mit Herausforderungen konfrontiert werden, mit tatsächlichen Fragen, mit tatsächlichen Zweifeln. So bete ich, dass diese Antworten oder diese Fragen, wie auch immer, uns immer wieder ermutigen, zu dir zu kommen und dir zu vertrauen. Segne uns da, den Vater im Himmel, durch Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.